Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Erinnerung, Selbstbewusstsein und die Unwissenheit. Wir hatten am Ende unseres letzten Podcasts festgestellt, dass wir, um zu verstehen, was Wissen und Unwissenheit eigentlich sind, etwas tiefer in diese Phänomene eintauchen müssen. Dass wir vor allem die Natur und die Wirkweisen der Unwissenheit vollständig erfassen und durchdringen müssen. Denn nur so können wir die Grenzen dieser Unwissenheit wahrnehmen, können sehen, wo Unwissenheit endet und Wissen beginnt. Ein Wissen, das im höchsten und umfassendsten Sinne das ewige Selbst- und Weltwissen des einen Göttlichen ist. Das Selbst- und Weltwissen, das dem spirituellen Sein innewohnt. Die erste Wirkweise der Unwissenheit, die wir etwas näher betrachten wollen, ist das, was wir Erinnerung oder Gedächtnis nennen. Dies mag uns auf den ersten Blick ein wenig verwundern, doch wenn wir uns, unser individuelles Dasein, das, was wir Person nennen, etwas genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, oder könnten zumindest mit gutem Recht sagen, dass unser Hauptmerkmal, vielleicht das entscheidende Merkmal unserer Existenz, unserer eigenen Bewusstheit, ja sogar unserer Persönlichkeit überhaupt, Erinnerung ist. Denn ohne Erinnerung gäbe es keine Person oder zumindest keine Wahrnehmung davon. Es gäbe nichts, was unsere vielen kleinen und größeren Erfahrungen miteinander verbindet und sie auf ein gleichbleibendes, kontinuierliches Etwas bezieht. Auf eine Entität, eine Person, in der diese Erfahrungen eine Linie, einen Weg, ein individuelles Leben bilden. Diese auf den ersten Blick sehr starke und schlüssige Aussage gründet sich auf unserer Wahrnehmung von Zeit oder dem sukzessiven Ablauf von Zeit und damit auf eine Entwicklung, einen Prozess, den wir für Wirklichkeit, für unsere Lebens- und Daseinswirklichkeit halten. Allerdings, und das vergessen wir dabei, ist diese Entwicklung, das, was wir sehen und als unseren gewöhnlichen Lebensweg bezeichnen, nur ein sekundäres Phänomen, ein Ergebnis. Ein Ergebnis von etwas, das hinter diesen Prozessen, das hinter diesen konkreten Entwicklungen steht. Und dieses Ergebnis ist, bei genauerer Betrachtung, mehr oder weniger zufällig. Es könnte auch ganz anders sein. Wir könnten ganz woanders aufgewachsen sein. Wir könnten einem ganz anderen beruflichen und persönlichen Werdegang folgen. Wir könnten sogar ein vollständig anderes Dharma oder Karma haben, einen vollkommen anderen Seelenweg durch unsere verschiedenen sogenannten Geburten. Unsere tatsächliche Wahrheit, die tatsächliche Wahrheit der Dinge, liegt hinter diesen Prozessen, hinter dem, wie wir sagen könnten, Ablauf in der Zeit. Ein Wille, eine Macht, die all diese Abläufe und Prozesse bestimmen. Oder genauer und grundlegender, ein Bewusstsein, das sich dynamisch in einen Willen formuliert und ein Sein, dessen dynamische Ausdrucksform Macht ist. Erinnerung, Gedächtnis ist nur ein Prozess, ein Verfahren, ein Arbeitsvorgang dieses Bewusstseins. Es ist nicht die Substanz unseres Daseins und ebenso wenig unsere gesamte Persönlichkeit. Wir Menschen sind tatsächlich das Selbst. Oder wenn wir unser Oberflächenwesen betrachten, ein mentales Wesen. Erinnerung ist nur eine Wirkweise des Mentals, eine von vielen. Und sie erscheint uns nur deshalb so dominant, so ausschließlich zu sein, weil wir quasi nur durch sie selbst Welt und Natur wahrnehmen, verstehen, verbinden, verorten. Sie, die Erinnerung, dieser Faden, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verknüpft, der uns das Gefühl gibt, eine kontinuierliche Person in der Zeit zu sein, ist in unserem aktuellen Bewusstseinszustand das Hauptmittel der Bewusstseinskraft, uns aller Existenz, all dem, was ist, bewusst zu werden. Und genau deshalb, weil diese Wirkweise so stark im Vordergrund steht und alles andere quasi überschreibt, wollen wir bei unserer Erforschung der Natur der Unwissenheit genau hier beginnen. Wir können bei etwas näherer Betrachtung die Wirkweise Erinnerung oder Gedächtnis in zwei Elemente oder zwei Prismen zerlegen. Die Erinnerung an uns selbst, an unser Selbstsein und die Erinnerung an das, was wir erfahren, an unser Leben sozusagen. Die erste Erinnerung bezieht sich ganz konkret auf unser Ich-Sein, auf unsere Individualität in der Zeit. Ich bin jetzt, in diesem Moment. Ich war früher in der Vergangenheit. Und ich werde sein in der Zukunft. Es ist immer ich, der ist, der war, der sein wird. Auf diese Weise versuchen wir, gegenüber uns selbst eine Ewigkeit und Dauerhaftigkeit des bewussten Wesens oder des bewussten Seins zu erzeugen oder uns eine solche bewusst zu machen. Allerdings ohne einen tatsächlichen Beweis für diese Ewigkeit und Dauerhaftigkeit zu besitzen. Denn die Erinnerung gibt uns nur das Wissen um uns selbst in der Vergangenheit. Und die Erinnerung in Form einer unmittelbaren Selbstwahrnehmung, das Wissen um uns selbst jetzt gerade, in der Gegenwart. Und daraus schließen wir dann, dass es dieses Uns selbst auch in Zukunft geben wird. Das Mental, unser Vorstellungsvermögen, strickt sozusagen den Faden fort und wir stellen uns eine entsprechende Zukunft vor. Hier aber endet die Wirkweise von Erinnerung, endet die Wirkweise unseres gewöhnlichen, linearen Mentals. Denn wie lange dieses Uns selbst in die Vergangenheit reicht, wie lange es sich in die Zukunft entrollen wird, ist ihm verborgen. Das Mental, unsere gewöhnliche Mentalität, erinnert sich nicht an einen Zustand in der frühen Kindheit, in dem es selbst nicht erwacht war, in dem die mental bewusste Erinnerung noch nicht aktiv war. Wir beobachten dies, diese Kontinuität des Ich selbst nur bei anderen und schließen dann daraus, dass es bei uns ebenso war. Und was vor unserer physischen Geburt geschah oder gar in einem früheren Leben, ist dem gewöhnlichen sterblichen Mental vollkommen unzugänglich. Genau dies gilt in noch stärkerem Maße für das, was in der Zukunft liegt. Das Mental, die in die Zukunft projizierte Erinnerung, hat nicht die geringste Gewissheit über das, was in der Zukunft, nicht einmal im nächsten Moment, geschehen wird. Das, was wir in gewisser Weise vorhersehen, etwa wie der Rest des Tages verlaufen wird, ist nur eine Möglichkeit, unter Umständen auch eine Wahrscheinlichkeit, die sich aus vergleichbaren und täglichen Erfahrungen speist. Aber es ist keineswegs sicher. Und es, das gewöhnliche Mental, hat nicht das geringste Wissen über das, was beim sogenannten Tod geschieht. Es weiß nicht, ob die physische Auflösung das Ende jeglichen bewussten Daseins ist oder eben nicht. Und doch hat auch unser Mental eine gewisse Wahrnehmung, ein Gefühl von Dauerhaftigkeit. Eine Wahrnehmung, die schnell zu einer Überzeugung werden kann. Zu der Überzeugung, tatsächlich ewig zu existieren. Woher kommt diese Wahrnehmung? Wo hat dieses Gefühl, auf ewig zu sein, seinen Ursprung? Zunächst einmal könnte es einfach eine Art Spiegelung sein, die Spiegelung einer endlosen eigenen Vergangenheit, die das Mental zwar in ihrem Ablauf, in ihrer konkreten Manifestation vergessen hat, die aber irgendwie einen Eindruck hinterlassen hat, einen formlosen Eindruck von Existenz. Sie, diese Wahrnehmung einer ewigen Existenz, könnte ebenso der Schattenwurf eines Selbstwissens sein, eine Art Abdruck im Mental, dessen Ursprung, dessen Wirklichkeit in einer höheren oder tieferen Ebene unseres Daseins liegt, in einer Ebene, auf der wir uns dann tatsächlich dieser eigenen ewigen Selbstexistenz bewusst sind. Oder es ist ganz einfach eine Halluzination, eine Imagination, wie wir uns etwa den Tod vorstellen, den wir zwar als absolut gesichertes intellektuelles Konzept, als quasi sichere Tatsache in uns tragen, den wir aber jetzt, in diesem Moment eines stets fortschreitenden und sich verändernden Lebens, nicht als konkrete Wirklichkeit erfassen oder wahrnehmen können. Und, um in diesem Bild zu bleiben, wenn wir uns dann jenseits dieses Todes, jenseits des Endes unseres gegenwärtigen physischen Daseins, eine wie auch immer geartete Fortsetzung vorstellen, eine Kontinuität in einem dann anderen materiellen Körper, dann wird dies ab einem gewissen Punkt in unserem Mental zu einer Halluzination oder Imagination, zu einer falschen oder verzerrten Erweiterung dessen, was wir jetzt als unser Sein oder Dasein erfahren. Oder diese Wahrnehmung, die Wahrnehmung einer eigenen ewigen Existenz, kann eine fehlerhafte Übertragung einer tatsächlich vorhandenen Wirklichkeit sein. Die Übertragung einer wirklichen Ewigkeit, einer kosmischen oder transzendenten Ewigkeit auf unser individuelles Dasein. Ein individuelles Dasein, das wir dann ebenfalls für ewig und unsterblich halten, das aber in Wahrheit vielleicht nur ein vergängliches Phänomen dieses allein wahren Ewigen ist. Unser gewöhnliches äußeres Mental kann nur darüber spekulieren, welche dieser Hypothesen oder Möglichkeiten tatsächlich zutrifft. Es kann dazu Ideen, Philosophien, Gedankengebäude entwickeln und jedes dieser Gebäude mit einer durchaus logischen und nachvollziehbaren Vernunft untermauern. Unsere Überzeugung, unsterblich zu sein, ist letztlich nur ein Glaube. und unsere Überzeugung, sterblich zu sein, ebenso. Der Materialist kann nicht beweisen, dass unser Bewusstsein mit dem Tod des physischen Körpers endet. Und eine Vielzahl entsprechender Erfahrungen zeigt, dass die menschliche Persönlichkeit, die menschliche Individualität auch nach dem Verlassen des materiellen Körpers weiter besteht. Doch selbst dies, die Kontinuität des Daseins über den physischen Tod hinaus, ist kein Beweis, ist nicht einmal ein tragfähiger Hinweis auf eine tatsächliche Ewigkeit, auf die Ewigkeit eines individuellen, bewussten Daseins. Denn wenn wir das, was das Mental Ewigkeit nennt, etwas näher betrachten, dann müssen wir feststellen, dass es sich dabei tatsächlich um eine ununterbrochene Folge von Momenten, von Augenblicken in der Zeit handelt, in einer vermeintlich ewig andauernden Zeit. Es ist also die Zeit, die ewig ist, und nicht das Dasein des Einzelnen. Ein Dasein, das sich aus einem kontinuierlichen Fluss von stets neuen Momenten zusammensetzt. Aber selbst dies, die Ewigkeit der Zeit, ist alles andere als gesichert. Denn Zeit könnte genauso gut einen Anfang und ein Ende haben. Oder sie existiert eigentlich gar nicht. Das heißt, sie wäre nur die Art und Weise, wie wir als bewusste Wesen auf irgendeine Dauerhaftigkeit, eine Kontinuität blicken. Also etwas, das nur in uns selbst existiert und das ohne uns gar nicht ist. Wenn es tatsächlich ein ewiges Dasein in Form eines bewussten Seins oder Wesens gibt, dann muss es jenseits von Zeit sein. Es muss, wie wir sagen, zeitlos sein. Der oder das Ewige des Vedanta, ein Ewiges, das die Zeit, so müssen wir annehmen, nur als Instrument, als eine Art Perspektive verwendet, um seine Selbstmanifestation zu schauen. Genau dieses Ewige aber, das Selbstwissen dieses Ewigen, ist unserem Mental nicht zugänglich. Es liegt jenseits davon, ist ein supramentales, ein überbewusstes Wissen, das wir nur dann erlangen können, wenn unser Mental vollkommen still wird, wenn wir jegliche zeitgebundene oder auf die Zeit bezogene Aktivität des Mentals transzendieren, wenn wir in die eine wahre Stille eintreten, wenn wir durch diese Stille in das Bewusstsein tatsächlicher Ewigkeit schreiten. Aus all diesen Überlegungen zum Mental und seinem Verständnis oder seiner Wahrnehmung von Ewigkeit können wir festhalten, dass die eigentliche Natur unseres Mentals Unwissenheit ist. Kein Nichtwissen, sondern ein begrenztes Wissen. Begrenzt durch die Wahrnehmung von etwas Gegenwärtigem, durch die Erinnerung an etwas Vergangenes, durch Schlussfolgerungen auf etwas, das in der Zukunft liegen mag. Das Mental, wir Menschen, können Ewigkeit, ewiges Dasein, nur in Verbindung mit Zeit, mit einer zeitlichen Abfolge sehen. Doch selbst in dieser zeitlichen Abfolge, in diesem Zeitewigkeitsprisma, nehmen wir nur einen ganz bestimmten Abschnitt wahr. Unsere Vergangenheit beginnt ab einem gewissen Punkt zu verblassen. Sie wird vage, gerät buchstäblich in Vergessenheit, und die Erinnerung wird immer dünner, vereinzelter. Und was die Zukunft anbelangt, so verschleiert sich diese vollständig. Sie ertrinkt quasi in der Nacht der Unwissenheit, die uns, unser Mental, umgibt. Im Grunde ist sich das Mental, unser gewöhnliches Selbst- und Weltwahrnehmungsinstrument, nur der Gegenwart bewusst. Einer Gegenwart, die sich ständig verändert. Ein Fluss von Namen, Formen, Geschehnissen, in dem wir mehr oder weniger hilflos hin und her treiben und der zu weit, zu kraftvoll ist, um ihn in irgendeiner Weise kontrollieren oder tatsächlich verstehen zu können. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, wenn das wirkliche Dasein, die wirkliche Ewigkeit bewussten Seins, keine Ewigkeit in der Zeit, sondern jenseits von Zeit ist, dann wissen wir, weiß unser Mental, noch weniger davon. Denn wir sehen dieses Etwas, dieses ewige Jenseits von Zeit, nur in Form seiner Selbstmanifestation in der Zeit und im Raum. Und auch dies, wie schon gesagt, nur bruchstückhaft, fragmentarisch. Wenn das Mental, oder zumindest dieses Mental, tatsächlich alles wäre, wenn dies das Hauptmerkmal, der zentrale Ausdruck unserer Selbstwahrnehmung und unseres Selbstwissens wäre, dann könnten wir Menschen, nichts anderes sein als Unwissenheit. Eine Unwissenheit, die mehr oder weniger flüchtig durch die Zeit treibt und hier und da ein spärliches und fragmentarisches Wissen aufschnappt. Wenn es aber darüber hinaus noch eine weitere Macht der Selbstwahrnehmung, des Selbstwissens gibt, ein Selbstwissen jenseits des Mentals, das tatsächlich zeitlos und ewig ist und das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einer gleichzeitigen, allumfassenden Schau erfassen kann, dann haben wir zwei Bewusstseinsmächte in uns. Wissen und Unwissenheit, Vidya und Avidya. Und diese Bewusstseinsmächte sind dann entweder grundverschieden, also vollkommen voneinander getrennt, in Herkunft und Wirken und in ewigem Dualismus, oder es sind zwei Ausdrucksformen, zwei Wirkweisen eines grundlegenden Bewusstseins. Bewusstsein in Form von Wissen würde dann sein zeitloses Selbst schauen und Zeit als etwas sehen, das sich in ihm selbst befindet, und Bewusstsein in Form von Unwissenheit wäre dann ein oberflächliches Wirken eben dieses Wissens, eines Wissens, das sich selbst in seinem eigenen Konzept von zeitgebundenem Dasein verhüllt oder sich darin vergisst, und das diesen Schleier entfernen muss, um wieder zu seinem ewigen Selbstwissen zurückzukehren. Nun könnten wir an dieser Stelle noch sagen, dass das ursprüngliche überbewusste Selbstwissen so überbewusst, sozusagen so transzendent ist, dass es Zeit, Raum und jegliche Form von Kausalität, von Ursache und Wirkung, gar nicht wissen kann, nicht schauen kann. Dies aber wäre eine ausgesprochen irrationale Annahme. Denn dann wäre dieses sogenannte Wissen gar kein Wissen, sondern eine andere Form von Unwissenheit. Wir hätten dann quasi zwei blinde Pole. Die Blindheit eines absoluten Seins gegenüber dem zeitgebundenen Universalen und die Blindheit des universalen Vielen oder Vereinzelten, das sich in seinem zeitgebundenen Dasein verloren hat. Ein wirkliches und vollständiges Wissen würde dann gar nicht existieren. Und dies ist dann doch ein einigermaßen absurdes Gedankenspiel. Wir bleiben also bei unserer Aussage, dass wir nicht aus zwei getrennten und unvereinbaren Daseinshälften bestehen, Wissen auf der einen, Unwissenheit auf der anderen Seite, sondern dass wir sozusagen ganzheitlich sind, dass wir ein Dasein, eine Existenz mit zwei Wirkweisen sind, zwei Bewusstseinswirkweisen. Eine dieser Wirkweisen ist uns oder besser unserem Mental bewusst. Die andere ist sozusagen überbewusst oder noch überbewusst. Das, was wir Unwissenheit nennen, also das, was sich selbst in der Zeit vergessen hat, arbeitet sich unter den Rahmenbedingungen der Zeit, der Evolution aus. Und damit es dies tun kann, nimmt es sein Selbstwissen quasi zurück, verhüllt es hinter einem Vorhang. Und das, was wir als Wissen bezeichnen, in seinem Wesen zeitlos, tut im Grunde dasselbe, allerdings aus einer anderen Perspektive. Es bestimmt, setzt die Rahmenbedingungen der Zeit und arbeitet all dies mit absolutem Wissen und absoluter Herrschaft und Meisterschaft aus. In etwas einfacheren Worten: Das unwissende Wissen weiß um sich selbst nur, indem es in der Zeit wächst, indem es Erfahrungen macht. Und das wissende Wissen weiß stets um sich selbst. Es weiß um sein zeitloses Selbst und es manifestiert sich in vollkommener Bewusstheit in der Zeit, in allen Erfahrungen. Und nun, an diesem Punkt, verstehen wir auch besser, was die Upanishad tatsächlich meint, wenn es dort heißt, dass Brahman, das Höchste, Wissen und Unwissenheit ist, und das gleichzeitige Wissen von Brahman in beidem der Weg zur Unsterblichkeit. Wissen ist die Bewusstseinsmacht des zeitlosen, raumlosen, eigenschaftslosen Selbstes, eine Bewusstseinsmacht, die diesem Selbst inhärent eingeboren ist und die sich als Einssein des Daseins zeigt. Es, dieses Wissen, ist allein wirklich und auch vollständig, und zwar deshalb, weil sich diese ewige Transzendenz nicht nur ihrer selbst bewusst ist, sondern auch der ebenso ewigen, zeitewigen Abläufe des Universums, der Schöpfung. Einer Schöpfung, die dieses Bewusstsein in sich trägt, die von diesem Bewusstsein nach außen gebracht, also manifestiert wird, und die von ihm in all ihren Einzelheiten bestimmt wird. Unwissenheit, oder das, was wir so nennen, ist ebenfalls dieses Bewusstsein, das Bewusstsein von Dasein in der Zeit, ein zerteiltes Bewusstsein, das im Augenblick lebt, das Dasein nur in Teilen oder Abschnitten wahrnimmt, in bestimmten, voneinander getrennten Räumen, in bestimmten, voneinander getrennten Abläufen, Zuständen oder Lebensumständen. Dieses Bewusstsein hat das Wissen um die Einheit und das Wissen aus dieser Einheit heraus sozusagen hinter sich gelassen, ist aus ihm herausgetreten. Und es kann deshalb, daher der Name Unwissenheit, nicht mehr wissen. Weder sich selbst noch die Welt, weder das Universale noch das Transzendente. Wir stolpern sozusagen durchs Leben, von einem Augenblick zum nächsten, von einer Wahrnehmung zur nächsten, von einer Beziehung zur nächsten. Mit einer Seele, die stets weiß und sich allem und aller Zusammenhänge bewusst ist, und mit einem Mental, mit einer Mentalität, die all dies nur bruchstückhaft erfasst. Um es noch einmal zu betonen, Unwissenheit ist kein Nichtwissen. Sie ist eine Wahrnehmung, die zum Teil wahr, zum Teil falsch ist. Und dies gilt auch, wir hatten es schon kurz erwähnt, für ein reines, formloses Einheitsbewusstsein, das Brahman als Manifestation, das das Göttliche als das Universale nicht weiß. Man könnte sagen, dass die Unwissenheit das wahre Licht in einem blinden und in unzählige Fragmente zerbrochenen Spiegel zeigt, und dass das reine, formlose Einheitsbewusstsein ein so konzentriertes Licht auf den Spiegel wirft, dass uns dies vollkommen blendet. Das göttliche Bewusstsein selbst ist auf keines dieser beiden begrenzt. Es hält das unwandelbare Eine und das sich stets wandelnde Viele in einem ewigen Selbstwissen. Ein Selbstwissen, das alles vereint und das alles miteinander in Beziehung setzt. Erinnerung oder unser Gedächtnis ist eine Art Hilfsprogramm, ein Krückstock, auf den wir uns stützen, um in dem ständigen Fluss der Zeit und der zahllosen Ereignisse die Wahrnehmung eines dauerhaften Ichs zu erzeugen, einer Person, die all das scheinbar erlebt und die durch dieses Leben hindurchgeht. Es, dieses Gedächtnis, ist ein, wenn man es so sagen will, armseliger Ersatz für ein Bewusstsein, das sich selbst und die Welt unmittelbar und ganzheitlich schaut. Unser Mental, unsere menschliche Mentalität, kann sich selbst nur im jeweils gegenwärtigen Augenblick bewusst sein. Und es kann die Umwelt und den Ablauf der Dinge nur mittelbar wahrnehmen. Was die nähere Umgebung anbelangt durch die Sinne, alles andere über die sekundären Wirkweisen von Erinnerung, Vorstellungskraft, Imagination, Zurückdenken, Vorausdenken, Planen, Ideen entwickeln, was auch immer. Wenn wir Menschen, uns also der Tatsache eines ewigen Daseins bewusst werden wollen, dann nur über den Augenblick, den gelebten Moment einer unmittelbaren Selbstbewusstheit, einer Selbsterfahrung. Nicht über die sekundären Mittel oder Apparaturen des Denkens oder der Vorstellungskraft. Denn wenn wir darüber nachzudenken beginnen, wenn wir darüber philosophieren, dann öffnen wir die Tür für Irrtum, Unwissenheit und Illusion. Das Mental etwa sieht dann nur das ewige Selbst, das unmittelbar hinter seiner eigenen Selbstwahrnehmung liegt. Das Selbst des Mentals aus Sri Aurobindos Savitri. Und es hält dieses dann für die alleinige Wirklichkeit. Oder es geht sogar noch einen Schritt weiter und betrachtet, wie die Buddhisten, selbst dieses ewige Selbst des Mentals als Illusion oder als subjektives Bild. Das Mental nimmt sich als eine Art Zauberer wahr, als großer, wenn nicht sogar als der eigentliche und ursprüngliche Illusionist, der alles Dasein kreiert. Ein Dasein, das sowohl wirklich als auch unwirklich ist. Das ist und ebenso nicht ist. Und dann bleibt uns wirklich nur noch, diesen Spuk aufzulösen, uns selbst, unser Mental auszulöschen und in die zeitlose Ruhe des Ewigen einzugehen. Nun gibt es hinter dieser Erfahrung, hinter dieser vermeintlich zwingenden, ausschließlichen und letzten Wahrheit und Wirklichkeit noch etwas anderes. Denn hinter dem Mental, hinter dem mentalen Prinzip, befindet sich ein Bewusstsein, das dieses Mental und seine Wahrnehmung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, seine Wahrnehmung von etwas, das im Inneren ist und etwas, das sich im Äußeren befindet, nur als eine Art Oberflächenaktivität verwendet. Dieses Bewusstsein kennt keine Trennung oder Teilung seiner selbst in der Zeit, sieht sich nicht als Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Und doch weiß es sich nicht nur als zeitlos, sondern auch als in der Zeit. Man könnte sagen, dass dieses Bewusstsein eine ungeteilte Wahrnehmung oder Schau hat, die alle sich in der Zeit bewegenden Erfahrungen umarmt und sich dabei auf das Wissen um das unbewegte, zeitlose Selbst gründet. Auch wir Menschen als mentale Wesen können dieses Bewusstsein sein oder erfahren. Wir können dies dann, wenn wir von unserem Mental, unserer mentalen Wirkweise zurücktreten, es quasi von innen heraus wahrnehmen, oder wenn alle mentalen Aktivitäten aufhören, wenn das Mental tatsächlich still ist. Dabei erfahren wir zunächst den unbewegten Zustand dieses Bewusstseins, und es erscheint uns so, als ob das unbewegte Selbst nicht nur zeitlos ist, sondern auch jenseits allen Wirkens, ohne jede Regung von Denken, Ideen, Vorstellungen, Erinnerungen oder Willen. Es genügt sozusagen sich selbst, ist in sich selbst absorbiert und daher absolut leer, ohne jedes universale Wirken. Und diese grundlegende Erfahrung wird für uns in diesem Zustand zur alleinigen Wirklichkeit der Dinge. Alles andere, die Welt, die Menschen, jegliche Form einer bewegten Existenz, jegliche Form überhaupt, ist dann eine Art Nichtsein, etwas Symbolhaftes, das sich in nicht-existenten Formen spiegelt, oder Formen, die absolut keiner Wirklichkeit entsprechen, wie ein Film, ein Traum. Doch wie wahr diese Erfahrung auch immer sein mag, diese Selbstversunkenheit ist ebenfalls nur ein Zustand, ein Bewusstseinszustand, ebenso wie unsere Wahrnehmung der Selbstzerstreutheit in Denken, Erinnerung und Willen, in Raum und Zeit. Das wirkliche Selbst, in Abgrenzung zum Selbst des Mentals, das sich dafür halten kann, kann beide Bewusstseinszustände annehmen, und zwar gleichzeitig. Denn sonst könnten diese beiden Zustände nicht existieren. Dieses Selbst, das höchste Selbst, die höchste Seele, das höchste Sein oder Wesen der Gita, Parapurusha, Paramatman, Parabrahman, hält beide Zustände, beide Wirklichkeiten aufrecht. Das Unbewegte und das Bewegte Sein. Es ist das Selbst und der Herr allen Daseins. The Self and the Lord of all existence. Wenn wir uns nun noch einmal an unsere Ausgangsfrage erinnern, wir wollten die Natur der Unwissenheit verstehen und damit auch ihre Grenzen und den möglichen Übergang zu den Ebenen des Wissens erkennen, dann können wir für heute, bezogen auf unser eigenes Dasein und unsere Selbstwahrnehmung, Folgendes festhalten. Es gibt ein ewiges, bewusstes Sein, das das Wirken unseres Mentals, unserer Mentalität in der Bewegung stützt. Ein stabiles, beständiges, unbewegtes Selbstbewusstsein, das selbst zeitlos ist, vom Wirken der Zeit frei ist, das mit einem Wissen, das jenseits des Mentals liegt, alle Bewegungen der Zeit umarmt und das gleichermaßen in dieser Bewegung, in dieser Zeit wohnt, und zwar in der Weise, dass es dort als mental wirkt, dort mental ist, sich quasi als mental verkleidet. In dieser Form, als mentales Wesen, das sich an der Oberfläche der Dinge bewegt, schreitet es von Augenblick zu Augenblick, vergisst sein wesenhaftes Selbst und nimmt nur seine Erfahrungen in der Zeit, in der Bewegung der Zeit wahr. Dabei verbirgt es sozusagen die Zukunft vor sich selbst, so dass diese in seiner Wahrnehmung als nicht existent erscheint, obwohl sie in Wahrheit bereits existiert und nur in der Zeitbewegung noch nicht verwirklicht, sichtbar ist. Es, dieses ewige, bewusste Sein, das sich in der Zeit als mental verkleidet und sich selbst vergisst, greift nach dem Wissen und der Erfahrung der unmittelbaren Gegenwart, die es als Dasein wahrnimmt, und legt diese dann sofort wieder in dem ab, was wir Vergangenheit nennen. Eine Vergangenheit, die nach und nach verschwimmt und die dann, wie die Zukunft, ebenfalls zu einer Unwirklichkeit, zu etwas nicht oder nicht mehr Existentem wird, zu einer Erinnerung, einem fotografischen Abdruck. So hat dieses selbstvergessene Ewige in Form des Mentals den Eindruck, die Wahrnehmung, selbst etwas Flüchtiges oder Ungewisses zu sein. Etwas Flüchtiges und Ungewisses, das flüchtige und ungewisse Dinge zu erfassen sucht. In Wahrheit aber ist es immer dasselbe Ewige. Ein Ewiges, das sich in seinem supramentalen Wissen immer selbst besitzt. Und, vielleicht in diesem Moment noch wichtiger, all das, was dieses Ewige wahrnimmt, ist ebenfalls ewig, dauerhaft. Denn was dieses Ewige auf mentale Weise in der stets fließenden Zeit erfasst, ist nichts anderes als es selbst. An dieser Stelle finden wir noch einmal ein sehr schönes Bild, oder besser, ein lebendiges Symbol für das, was wir Zeit nennen. Wir könnten sagen, dass Zeit eine Art Bank ist. Eine Bank, die bewusste Existenz, bewusstes Dasein in Münzen von Erfahrung und Wirken tauscht. Wir, die dieses Geld abheben, unser oberflächliches mentales Dasein, zieht es sozusagen von unserem Vergangenheitskonto oder nimmt eine Art Darlehen von unserem Zukunftskonto auf und wechselt es in Gegenwartswährung. Das, was wir in der Gegenwart erfahren, unser gegenwärtiges Dasein, zahlen wir wieder auf unser stets wachsendes Vergangenheitskonto ein und vergessen dabei, dass diese Vergangenheit auch in der Gegenwart immer präsent ist. Und das, was wir in der Hand haben, geben wir in der Gegenwart dann mehr oder weniger großzügig aus. Für Wissen, Verwirklichung, für mentales, vitales und physisches Wirken in stetigem Handel mit der Welt und unserer Umgebung. und wir glauben, dass wir damit Reichtum und Wohlstand für die Zukunft kreieren. Unsere Unwissenheit ist dabei sozusagen ein Werkzeug, mit dem wir das Selbstwissen des eigentlichen, ewigen Daseins so bearbeiten, dass es in der Zeiterfahrung und im Zeitwirken verwendbar ist, dass es also für sukzessive Erfahrung und sukzessives Wirken und Wachsen in der Zeit genutzt werden kann. Denn ohne dieses begrenzende Werkzeug, ohne Unwissenheit, würden wir ja alles zugleich sein, alles zugleich wissen. Unwissenheit versetzt uns, wenn man so will, in die Lage, das, was wir noch nicht getan haben, auch noch nicht zu wissen. Um im Bild zu bleiben, sie, die Unwissenheit, unsere gewöhnliche mentale Erfahrung verbirgt vor uns all das, was wir an Geld, an Münzen noch nicht eingetauscht, noch nicht verwendet haben. Und es verbirgt ebenso all das, was wir in der Vergangenheit getauscht und verwendet haben. All dieses Geld, diese Erfahrungen, dieses Wirken liegt entweder auf dem Sparkonto der Vergangenheit oder auf dem Kreditkonto der Zukunft. Und nur unser ewiges, bewusstes, vor uns verborgenes Bewusstsein kennt diese Kontostände und weiß, was und wie viel davon in den jeweils gegenwärtigen Moment einfließt oder eingeflossen ist. Und dieses tatsächlich Allwissende weiß nicht nur, sondern es weist die Beträge auch an, so dass wir genau so in Zeit, Raum und Kausalität sein und wirken können, wie es dieses Allwissen, dieser Allwille in uns will. Man könnte fast sagen, dass unser Oberflächenwesen, unser Menschsein, nichts anderes ist als dieses tiefere ewige Selbst, das sich nach außen wirft, um als Abenteurer durch die Zeit zu wandern, als eine Art Spieler oder Spekulant in einem Reservoir grenzenloser Möglichkeiten. Und dieses Selbst begrenzt sich genau deshalb, um Spaß daran zu haben, um sich überraschen zu lassen, um die Freude an neuen Begegnungen, an neuen Horizonten zu erfahren, um etwas wiederzugewinnen, was scheinbar verloren wurde, um sich vollständig wiederzufinden oder besser wieder zu erobern, durch all die Freude, durch all das Leid einer sich durch Äonen ziehenden Suche, Bemühung, Leidenschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Erinnerung, Ego und Selbsterfahrung. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.